9/11 und die Folgen. Es gab in den letzten Tagen viele Erinnerungen, Betrachtungen und Deutungen. Matthias Brückers, Journalist, Autor des Buches, Mitautor von Faktenfälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9. Professor Dr. Ulrike Freitag, Direktorin des Zentrums Moderner Orient hier in Berlin. Yassin Musharbash von Spiegel Online und Carsten Vogt, Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit hier in Berlin, fügen die ihren Deutungen, die ihren Analysen hier hinzu im Forum der Debatte im Inforadio. Herr Musharrasch, hätten Sie auch ohne den 11. September dieses Buch geschrieben, nee, Die neue Al-Qaida?
Ganz sicher nicht. Aus dem einfachen Grund, dass sie sich ohne den 11. September niemals in der Form und auf die Weise verändert hätte. Und möglicherweise auch nicht mal auf eine Art, die es nötig gemacht hätte, darüber ein Buch zu schreiben.
Warum haben Sie Ihrem Werk den Untertitel gegeben, Innenansichten eines lernenden Terrornetzwerkes? Was haben die gelernt?
Zunächst einmal haben sie gelernt, mit der militärischen Bedrohung, der sie ausgesetzt waren, dem militärischen Druck und dem Druck der Sicherheitsbehörden auszuweichen, indem sie sich eine neue Gestalt gegeben haben. Wenn Al-Qaida nicht dazu gelernt hätte, gäbe es sie heute gar nicht mehr. Da sie dazu gelernt hat, gibt es sie noch, aber in völlig anderer Gestalt als 2001. Und mein Anliegen in diesem Buch war, diese neue Gestalt zu beschreiben und der nachzugehen, auf der Grundlage der Quellen, die mir zugänglich sind. Das schließt, das sage ich an dieser Stelle sozusagen schon mal prophylaktisch, Geheimdienstinformationen nicht ein, also nur an ganz, ganz wenigen Berührungspunkten. In aller Regel handelt es sich um sogenannte Open Source Intelligence, also Informationen, die jedem zugänglich sind, der weiß, wo er danach zu suchen hat. Der Gedanke, dass Al-Qaida gelernt hat, drängt sich geradezu auf, wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut. Man kann das sehr deutlich nachzeichnen. Zum einen, wenn man die Kommuniqués und Strategiepapiere verfolgt, die vor und seit dem 11. September geschrieben worden sind. Und Sie werden feststellen, dass eine ganz andere Gruppe von Akteuren angesprochen wird, mit anderen Zielen. Die Suche nach diesen Zielen wird anders begründet. Sie haben eine Rhetorik, die weniger apokalyptisch ist, stattdessen eine Logik, die mehr am Machbaren orientiert ist. Das alles sind Lernvorgänge, die man zum Teil auch an bestimmten Personen nachzeichnen kann, die sich zum Teil aber eben auch darin zeigen, dass sich einfach die Struktur gewandelt hat. Al-Qaida hat sich, das ist sozusagen der Kern der Entwicklung, Al-Qaida hat sich geöffnet.
Ja, was heißt das, Al-Qaida hat sich geöffnet? Das scheint ja ein Widerspruch in sich zu sein.
Nein, nicht unbedingt. Die Frage ist, was wollen Sie sein? Wollen Sie eine klandestine Kaderorganisation sein, in der jeder jeden kennt, es ein klares Kommando gibt und der Chef bekommt Memos von seinen Mitarbeitern? Oder wollen Sie ein Netzwerk sein, das möglicherweise sogar das Potenzial in sich trägt, eine Bewegung zu werden? Und von dieser Entscheidung hängt natürlich ab, wie Sie mit Öffentlichkeit umgehen beispielsweise. Am Beispiel Al-Qaida bedeutet das, dass bestimmte Informationen, das sind beispielsweise Schulungsunterlagen, die vorher geheim gehalten worden sind, veröffentlicht worden sind. Das hat vor allem über das Internet stattgefunden. Und das Ganze wurde begleitet von ganz ausdrücklichen Ausrufen von Al-Qaida-Führern, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Saudi-Arabien, auf der Grundlage dieser nunmehr veröffentlichten Schulungsmaterialien selber aktiv tätig zu werden. Das heißt, also wortwörtlich, der saudische Al-Qaida-Chef Al-Mukden hat damals gesagt, es ist nicht mehr nötig, dass ihr nach Erlaubnis fragt oder irgendwo hinreist, sondern lest diese Sachen, die wir euch schicken, gründet Zellen, organisiert selber Anschläge. Wenn ihr wollt, schickt ihr uns eine E-Mail, dann helfen wir euch. Aber im Prinzip nehmen wir hiermit eine neue Struktur an.
Wie kommen Sie zu dem Wort professionell? Sie schreiben, Al-Qaida ist professioneller geworden. In dem Zusammenhang ein eigenartiges Attribut.
Nein, finde ich nicht. Ich glaube, dass es für eine Terrororganisation relativ professionell ist, wenn man zum Beispiel ganz gezielt die Feindpresse liest. Und das hat Al-Qaida begonnen nach dem 11. September ganz massiv. Sie finden also in Veröffentlichungen der Al-Qaida-Führung in den verschiedenen Ländern relativ häufig mittlerweile Zitate aus der New York Times, der Washington Post, dem New Yorker. Sie finden Mitschriften von Debatten des Haushaltsausschusses in den USA. Und daraus werden Schlussfolgerungen gezogen. Das, finde ich, ist eine Professionalisierung.
Ulrike Freitag hat ihre Studien betrieben in Tunesien, in Ägypten, in Syrien. Sie war im Jemen, in Singapur, in Java und so weiter und so fort im Laufe ihres akademischen Lebens. Sie gucken mich ganz verwundert an. Ist Ihnen das alles schon entfallen? Es gehört zu ihren jüngsten Forschungsaufgaben, Netzwerke, islamische Netzwerke zu erforschen. Ich kann mir denken, dass das nicht unbedingt nur oder überhaupt Al-Qaida ist. Was ist ein islamisches Netzwerk?
Historisch habe ich mich damit beschäftigt, wie beispielsweise Muslime zwischen Südostasien und Ägypten miteinander kommuniziert haben auf verschiedenen Umwegen. Und das ist natürlich etwas, was in der Tat auch heute noch eine gewisse Relevanz hat für die Kommunikationsstrategien, auch wenn das Internet natürlich die Wege, die tatsächlichen Knotenpunkte wahrscheinlich dramatisch verändert hat.
Ich habe Carsten Vogt vorhin gefragt, wie seine Arbeit sich verändert hat oder geändert wurde durch diesen 11. September. Wie ist das mit Ihrem Institut, mit Ihrem Umfeld? Kriegen Sie unwahrscheinlich viele Anfragen? Werden Sie in Anspruch genommen? Auch möglicherweise oft ungebührlich, wie ich das fast eben getan hätte?
Och, wir kriegen in der Tat viele Anfragen. Ich möchte aber eigentlich auf einen anderen Aspekt hinweisen. Wir haben ja sehr viele Wissenschaftler, die in muslimisch geprägten Gesellschaften forschen. Ich selber tue das auch noch ab und zu. Und wir merken zunehmend, dass es auf der einen Seite ein großes Bedürfnis nach Zusammenarbeit gibt, dass auch viele, gerade offizielle Repräsentanten muslimischer Staaten, sich sehr defensiv inzwischen präsentieren. Wir hatten neulich einen Besuch von 17 Diplomaten von Südostasien bis Mauretanien, die alle nahezu einstimmig sagten, glaubt uns doch bitte, wir sind keine Terroristen. Auf der anderen Seite wird aber Forschern in der muslimisch geprägten Welt zunehmend mit großem Misstrauen begegnet. Wir sind potenziell, und zwar sehr viel stärker als vor dem 11. September, Spione. Solche Verdachte hat es auch vorher immer wieder gegeben. Aber die Vorstellung, dass man primär kommt, um negative Informationen zu sammeln, hat doch in dramatischer Weise zugenommen und spiegelt eigentlich das Misstrauen wider, das doch auf beiden Seiten sehr stark angewachsen ist und von dem Ihnen sicher auch Muslime, die hier leben, berichten könnten, umgekehrt.
Der sicherlich nicht nur von mir geschätzte Kollege und Autor Richard Herzinger hat in diesen Tagen einen Artikel veröffentlicht, das tut er ab und an und immer wieder. Ich darf zitieren, er schreibt, die Frage, welche zusätzlichen polizeilichen und geheimdienstlichen Maßnahmen notwendig sind, um der Bedrohung durch verstärkte terroristische Aktivitäten in Deutschland wirksam entgegenzutreten und wie wir erweiterte Befugnisse der Behörden rechtsstaatlich kontrollieren können, ist letztlich technischer Natur. Von viel grundsätzlicherer Bedeutung ist es, dass wir uns überhaupt klar werden, mit welcher Art von Bedrohung wir es zu tun haben und was wir gegen sie verteidigen wollen. Darüber hat sich unsere Gesellschaft nach wie vor kein deutliches Bild gemacht. Frau Professor Freitag, ist das so? Was ist das für eine Bedrohung?
Naja, ich glaube, dass viele der Ideen, die eigentlich westlichen Demokratien zugrunde liegen und die diese ja auch durchaus zu einem attraktiven Modell gemacht haben und auch teilweise ja immer noch machen, dass viele dieser Ideen gerade in der muslimischen Welt zunehmend als diskreditiert gelten. Und dafür gäbe es eine Menge Beispiele, die keineswegs alle mit dem 11. September zu tun haben. Natürlich die Einschränkungen rechtsstaatlicher Maßnahmen, Dinge wie Guantanamo, Abu Ghraib, CIA-Entführungen und Ähnliches haben dazu beigetragen, der Krieg gegen den Terrorismus, aber auch beispielsweise die Frage, wie man mit demokratisch gewählten, wenn auch vielleicht äußerst unaussprießlichen Regierungen, etwa in Palästina umgeht, wäre hier zu nennen. Das sind alles Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass dasjenige, auf das wir zu Recht ja hier auch in Westeuropa und in den USA stolz sind, dass das diskreditiert wird, weil es so aussieht, als würden wir es, sobald es anderswo eingefordert oder angewandt wird, nicht mehr respektieren.
Bleiben wir mal bei der Art der Bedrohung. Frage an alle. Ich lese, Zitat, noch immer ist in Europa die Vorstellung verbreitet, bei den islamistischen Gewalttätern handle es sich um so etwas wie irregeleitete Befreiungskämpfer, die mit ihren Aktionen die vermeintliche Demütigung der muslimischen Welt durch den Westen rächen wollen.
Meiner Meinung nach ist ein Missverständnis jenes, das besagt, dass Al-Qaida vor allem eine antiwestliche Organisation ist. Ich glaube, dass das nicht haltbar ist. Ich glaube, dass wir unter diesem Eindruck stehen, wegen der Anschläge in New York, in Madrid und in London. Aber wir vergessen über diese Anschläge eben auch die vielen Anschläge in der islamisch-arabischen Welt. Wir nehmen kaum zur Kenntnis, wenn Bin Laden eine Rede veröffentlicht, in der er über 30 Seiten über saudische Innenpolitik redet. Das interessiert hier keinen Menschen, ist aber für seine Anhängerschaft wesentlich zentraler als alles, was er je über New York gesagt hat. Das bedeutet, wir müssen, wenn wir über die Art der Bedrohung reden, auch in Rechenschaft ziehen, dass wir es mit einer Organisation zu tun haben oder einem Netzwerk, das wir erst einmal kennenlernen müssen. Also wir müssen erst einmal wissen, was diese Leute glauben und was sie wollen. Das macht sie nicht zu Freiheitskämpfern. Ich würde das von mir weisen. Ich würde das nie so nennen. Aber genauso entschieden weise ich es von mir, wenn jemand sagt, dass diese Leute eigentlich nur selbstmordlüsterne Apokalyptiker sind, die gar keine Werte haben und keine Ziele. Das würde viel zu tief greifen. Man muss diese Ziele ja nicht teilen, aber es ist ganz offensichtlich, dass Al-Qaida und artverwandte Organisationen Ziele verfolgen.
Matthias Bolkers.
Der Punkt am Krieg gegen den Terror, also wie gehen wir mit der Bedrohung um, haben Sie ja gefragt. Und die amerikanische Antwort ist War on Terror. Und da muss man sich ja fragen, geht das überhaupt? Kann man gegen Terror Krieg führen? Ich behaupte nein. Terror ist kein Land, was man angreifen kann, sondern das ist eine Taktik, eine Guerilla-Partisanentaktik, die man zwar bekämpfen kann, aber nicht mit Krieg. Und in den letzten 5 Jahren, wenn wir uns die Reaktionen auf die Terroranschläge überall, und sie sind ja nicht nur jetzt hier die spektakulären in New York und Washington, sondern, wie ihr gerade richtig sagt, überall im Irak und in der ganzen arabischen Welt, dann muss man sich doch fragen, machen wir nicht einen ganz naiven Fehler hier, indem wir auf jeden Terroranschlag immer nur mit technischen Mitteln reagieren wollen. Jetzt wird eine Anti-Terror-Datei, es werden Daten gesammelt, es werden mehr Kameras aufgestellt, es werden also Telefone dürfen abgehört werden und so weiter. Alles technische Sachen. Meines Erachtens ist das naiv, weil Terror und Terroristen kann man eigentlich nur politisch bekämpfen. Also indem man die Politik ändert. Und ich glaube, wenn zum Beispiel die USA darauf drängen, das israelisch-palästinensische Problem zu lösen, im Irak eine politische Lösung finden und keine militärische, ja, dann reduziert sich das Terrorrisiko und die Bedrohung viel, viel mehr, als wenn wir hier darüber diskutieren, ob wir noch 13 Videokameras mehr am Bahnhof Zoo anschrauben und ob jetzt jedes Telefon und jedes Handy abgehört werden darf.
Darüber aber, Brückers. Eben darüber diskutieren wir hier in der Orania zumindest nicht. Und was Sie da sagen, da sind Sie völlig im Einklang mit der Bundeskanzlerin unseres Landes. Die hat Wunderbar. Am 11. September erklärt, ich zitiere, der Kampf gegen Terrorismus darf nach Überzeugung der Bundesregierung, so lautet eine Meldung, nicht nur mit militärischen Mitteln geführt werden. Zitat, Achtung des Völkerrechts, Toleranz und Respekt vor anderen Kulturen sollten neben Entschlossenheit und internationaler Geschlossenheit die Maxime unseres Handels sein. Angela Merkel. Herr Vogt, das ist auch zu unterschreiben.
Es ist auch nie die Idee, wenigstens kenne ich keine Partei im Bundestag, die auch nur auf die absurde Idee gekommen wäre, dass man den Terrorismus ausschließlich mit militärischen Mitteln bekämpfen könne oder vorrangig. Das ist ein Pappkamerad, den man abschießt, aber existiert nicht. Sondern das ist genau wie bei dem Terrorismus, den wir in den 70er Jahren hatten. Natürlich primär eine politische Frage. Und als jemand, der in der Frankfurter Szene gelebt hat, und damals auch Leute gekannt hat, die zum Terroristen neigten. Eine Freundin von mir ist deshalb auch ins Gefängnis gekommen. Weiß ich, dass es eben beides gehört, in die ideologische Auseinandersetzung. Aber natürlich muss man auch mit Polizeikräften vorgehen und mit Nachrichtendiensten. Das eine schließt das andere nicht aus. Und es geht schließlich letzten Endes hin bis zu solchen Fragen, wie in Berlin der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen gestaltet wird. Und darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es geht auch um solche Fragen. Und wie man mit der Muslimen im eigenen Lande umgeht, wie man sie integriert. Die Frage der Moschee, die in Berlin gebaut werden soll oder wo einige dagegen protestieren. Und andererseits muss man meiner Meinung nach gegenüber Leuten, die antidemokratische Vorstellungen vertreten, erst recht, wenn sie die mit Gewalt vertreten, muss man ideologisch vorgehen. Man muss ihnen die Räume der öffentlichen Darstellung so weit wie möglich beschneiden. Man muss die Werbungsmöglichkeiten für solche Gruppen beschneiden und man muss sie auch mit polizeilichen und nachrichtendienstlichen Mitteln bekämpfen. Und wie man das in Somalia vergeblich versucht hat, in einem sehr früheren Stadium, als Somalia zerfallen ist und dann an einem späteren Zeitpunkt nicht erfolgreich bisher, aber doch immerhin einigermaßen erfolgreich versucht in Afghanistan. Man muss sie im Einzelfall vielleicht sogar auch militärisch bekämpfen. Aber das Militärische kann nie die zentrale Frage sein, sondern höchstens ein Nebenaspekt einer ökonomischen, einer ideologischen und auch einer polizeilichen und nachrichtendienstlichen Strategie.
Da spricht ein Mann, dessen politische Karriere als Vorsitzender der Jusos im Jahre 1969 begann. Interessant, dass wir immer wieder auch parallel.
Ja, aber die Jusos waren eben gegen die Gewalttäter unter den 68ern. Mhm. Sonst wären sie nicht bei einer reformistischen Organisation wie der SPD gelandet.
Was war das jetzt für eine...
Weil ich hier erinnert das an frühere Äußerungen, die man jetzt gegenüber Muslimen hat, mhm. die ich aber früher mir selber gegenüber erlebt hat. Nach dem Motto, wer irgendwie radikal etwas in Frage stellt, ist irgendwie auch halb ein Terrorist. Dies ist natürlich absurd. Mhm. sondern es kann auch Leute wie Muslime etwas radikal in Frage stellen, aber deshalb brauchen sie noch überhaupt nichts mit Terroristen zu tun haben. Und Leute, die bei uns was gesellschaftspolitisch in Frage stellen, sind deshalb noch keine potenziellen Verbündeten der Gewalttäter, sondern können absolute harte und entschlossene Gegner von Gewalttätern sein. Und dass man das alles Radikalismus in einen Sack packt und dann zusammenbündet, reagiere ich so allergisch, weil ich früher davon negativ betroffen bin und solidarisiere mich heute auch mit den Muslimen, die heute in solchen Sack gepackt werden, weil sie heute davon negativ betroffen werden. Und deshalb mache ich einen großen Schnitt zwischen den Leuten, die mit demokratischen Methoden was bei uns verändern wollen und diejenigen, die mit Gewaltmethoden hier bei uns oder woanders was verändern wollen.
Einen großen Schnitt hat Carsten Vogt auch vorhin gemacht, als Herr Bröckers sprach über das Zeller Loch. Was haben Sie gesagt? Quatsch oder absurd oder so etwas Ähnliches?
Der Vergleich mit dem 11. September.
Matthias Bröckers, wie fühlen Sie sich in der Nähe von Verschwörungstheoretikern?
Ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil ich finde, was den 11. September betrifft, kann man gar nichts anderes als Verschwörungstheoretiker sein, weil die Wahrheit über den 11.9. noch nicht bekannt ist. Insofern kann die Forderung heute auch nur lauten, wir brauchen dringend eine neue Untersuchung dieses grauenhaften Verbrechens. Wir müssen die Verantwortlichen auch zur Verantwortung ziehen und können nicht einfach immer mit der Selbstverständlichkeit, Osama war es, obwohl das FBI selbst sagt, wir haben überhaupt keinen Beweis dafür, dass er es war, weitermachen. Ich plädiere deswegen mit einigen Kollegen dafür, dass so etwas eingerichtet wird wie zu Vietnamkriegszeiten das Russell-Tribunal, das eine unabhängige und mit soliden, seriösen und angesehenen Personen besetzte Kommission diese Sache noch mal untersucht und aufklärt.
Yassin Musharrabash. Yassin Musharrabash, was ist Ihnen, was ist uns noch im Verborgenen?
Natürlich gibt es einige Dinge, die im Verborgenen liegen. Der genaue Ablauf vieler Planungsvorgänge ist noch unklar. Bestimmte Überweisungen sind unklar. Bestimmte Wege von bestimmten Personen sind unklar. Das ist alles völlig unbestritten. Aber, oder zumindest von mir völlig unbestritten, aber es gibt meiner Meinung nach eben überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die grundsätzliche Täterschaft deswegen in Frage steht.
Für mich sagt sowas in der Regel etwas, die Leute, die solche Art von Thesen vertreten, mehr etwas über die politische Orientierung und Psychologie der Leute aus, die sie vertreten, als über die Realität, die gewesen ist. Für mich sind die Sachverhalte nicht alle aufgeklärt, aber in Grundzügen völlig aufgeklärt.
Wie gesagt.
Und deshalb ist die These, den von mir wirklich nicht geliebten Präsidenten Bush und seiner Administration, die Terroranschläge in den Schuhe zu schieben, ist absurd. Und ist für mich gleichzeitig noch ein Versuch, eine politische Auseinandersetzung mit der Administration Bush zu führen auf einer Ebene, wo sie wirklich nicht hingehört.
5 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001, bevor Sie, verehrte Gäste, mit Ihren Meinungen und Fragen zu Wort kommen, Neuigkeiten aus dem Inforadio-Studio in der Masurenallee.